Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zur 59. Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts, des Filmpodcasts mit jeweils zwei Filmen und zwei Dudes, die diese Filme nicht kennen, beziehungsweise einen Film davon nicht kennen. Ich bin immer noch der André und bei mir im Digitalstudio der Matze.
Hallo, es hört sich so ein bisschen an, als ob du das Mikrofon anschreist gerade. Schaubefehl, hallo!
Ich habe ein neues Mikro und es hat sehr wenig Gain. Ich muss jetzt sehr laut und intellektuell ansprechend reden.
Du musst dich noch deutlicher artikulieren.
Wie in einer Debatte, in einer Politdebatte. Man muss die Menschen mit vereinnahmen mit seinen Worten.
Das passt auch zu den beiden Filmen heute. Super. Und ich sitze hier immer noch mit meinem 80 Euro, 7 Jahre alten Mikrofon. Aber das ändert sich ja. Hörte ich.
Das ändert sich nächste Woche, ja. Dann kannst du auch das Mikro anschreien.
Wow.
Ja, wir sind wieder da mit zwei wunderbaren Filmen heute. Zumindest wunderbar, jede auf seine Weise, würde ich mal sagen. Du hast mir letztes Mal einen Film mitgegeben, den ich auf der Watchlist hatte, den aber vielleicht auch viele auf der Watchlist hatten. Ein von vielen als Kultfilm der 80er benanntes Werk. Und ich habe dir einen Film gegeben, den viele als Kultfilm der 90er betiteln. Und was davon stimmt und wie unsere Erfahrungen jetzt mit diesen Filmen waren, das hören wir jetzt heute. Und ja, du machst den Anfang. Matze, wie hat dir denn das Leben über den Wolken gefallen?
Da muss die Freiheit grenzenlos sein, auf jeden Fall. Bin ich mir recht sicher. Nur noch schon mal ein kleiner Disclaimer, falls man das hört. Lotti sitzt bei mir auf dem Schoß und ist jetzt in äußerster Schlecklaune. Und wenn sie nicht gerade meine Hose abschleckt, nimmt sie meine Hand. Du hast mir
Lotti
gegeben,
ist übrigens ein Hund, nur damit es alles klar ist.
Ich dachte, das sollte inzwischen klar sein.
Man muss ja mal
Nein,
alle
Eventualitäten. Das ist unser Hausgorilla.
Man muss ja alle Eventualitäten mal hier vom Tisch schaffen. Lotti ist ein Tier.
Ich habe von dir bekommen Con Air.
Cameron Poe. Sie haben sich des vollendeten Totschlags für schuldig bekannt. Auf Anordnung dieses Gerichts werden Sie in ein Bundesgefängnis überstellt, wo Sie eine Haftstrafe zwischen 7 und 10 Jahren verbüßen werden.
Ein Actionfilm aus dem Jahre 1997. Regie geführt hat Simon West und der Name hat mir was gesagt und dementsprechend war ich doch sehr verwundert, was der alles so gemacht hat. Ich kannte den Namen als Regisseur von Expendables 2, dem besten Expendables-Film, wie ich finde. Und interessanterweise wurde der vierte jetzt gerade von Sylvester Stallone angeteased. Bin gespannt. Dann hat er noch Wehrlos, die Tochter des Generals gedreht mit John Travolta und den ersten Tomb Raider mit Angelina Jolie. Con Air war allerdings sein erster richtiger Spielfilm. Vorher hat er vor allen Dingen Musikvideos gedreht. Hm. Weißt du, welches legendäre Musikvideo er zum Beispiel gemacht hat?
Oh, ich habe das schon mal irgendwo gehört, bin ich mir sicher, aber ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm. Nee.
Rick Astley wird dir jeden Pixar-Film geben, aber er wird dir niemals abgeben. Never gonna give you up.
Das ist natürlich legendary. Ja, auf seiner Filmvita habe ich unbedingt noch diesen, und ich weiß halt schon, dass es halt totale Scheiße wird, dafür muss ich immer mal in Stimmung sein. Vielleicht gebe ich ihn dir einfach mal als Schaubefehl irgendwann. nee, dafür müsst ihr erstmal gucken. Er hat 2017 einen Film gemacht, der zu einem der schlechtest bewertesten Filme des Jahres gehört. Das ist Gun Shy mit Antonio Banderas und Olga Kurylenko, der eine 1,9 auf Letterboxd hat. Und
stark.
Den habe ich schon lange auf der Watchlist. Mal gucken, vielleicht tue ich mir den irgendwann mal an.
von Olga Kurylenko hört man auch so gar nichts mehr irgendwie, ne?
Nee, nicht so richtig, ne? Ja. Hm.
Im Cast haben wir natürlich den einzig, den wahren Nicolas
Wobei,
Cage.
Wobei, sorry, nee, stimmt, also im Grunde stimmt's ja nicht, weil ich immerhin war sie gerade in Black Widow.
Ah, ja, den habe ich noch nicht gesehen und habe auch irgendwie so gar nichts von dem
Natürlich Film nur eine Supporting Role, aber immerhin war sie drin.
Ja. Nicolas Cage spielt Poe Dameron, glaube ich, heißt er. Oder Dameron Poe?
Cameron Poe.
Cameron Poe. Poe Dameron war der aus Star Wars.
Genau. Fast, ist ja fast das Gleiche.
Sind auch sehr ähnliche Figuren.
Ähnliche Figuren, also, ähnliche Rolle, ähnlicher Typ, ja.
Dann haben wir John Malkovich als Cyrus, das Virus. Ich weiß nicht, wieso, ich habe den auf Deutsch geguckt, um das richtige 90s-Feeling mitzubekommen. Wieso hat man diesen Gag oder diesen Spruch nicht mit übersetzt?
Im Original reimt sich wenigstens, nämlich Cyrus the Virus natürlich. Ja.
Dann nenn ihn doch Cyrus das Virus.
Cyrus der auch, Virus, ja genau.
Klingt auch scheiße.
Alles mit Ü geschrieben. Cyrus der Virus.
Aber es ist halt, ne, es funktioniert halt so gar nicht.
Immerhin haben sie nicht gemacht Cyrus der Gyros. Also von daher kann man noch sagen, gerade zu gerettet.
John Cusack haben wir als ein, ich glaube FBI war es, FBI-Agentin, Wing Rames als Diamond Dog. Und dann drei Rollen, über die ich mich sehr gewundert habe. Einmal Dave Chappelle spielt mit. Wer Dave
als
Chappelle
Pinball.
Nicht kennt. Ja. Wer Chappelle nicht kennt, der hatte von 2002 oder 3 bis 2006 eine legendäre Sketch-Comedy auf, oh, ich weiß gar nicht, wo die hierzulande lief. Ich glaube, es war MTV. Meine Verlobte kannte den zum Beispiel nicht. Und da habe ich ihr erstmal den Sketch gezeigt, so, warum weiße Menschen nicht tanzen. Das liegt einfach daran, dass sie nur auf Gitarrenmusik abfahren. Und dann hat er mit John Mayer irgendwie Quatsch gemacht. Großartig, liebe ich. Danny Trejo spielt mit. Und ich muss sagen, dem hat das Alter sehr, sehr gut getan. Der sieht heute besser aus als damals. Und Steve Buscemi, zu dem ich gleich auf jeden Fall noch mal was sagen möchte. Dann gibt es den Film in diversen DVDs oder Blu-rays. Da gibt es wirklich äußerst viele Varianten. Der ist ab 16 freigegeben, umgeschnitten und läuft so auch bei Disney Plus. Da habe ich ihn jetzt gesehen. Auf der IMDb hat Con Air eine 6,9 und auf Letterboxd eine 3,3 als Durchschnittswertung. Meine Erwartungen an den ganzen Spaß waren dufte Macho-Action. Ich habe ja vor 2 Jahren im Zuge eines Michael Bay-Podcasts The Rock gesehen zum allerersten Mal und war sehr überrascht, wie gut der mir gefallen hat. Dementsprechend war ich durchaus gespannt auf diese 90er-Action-Schiene. Das hatten wir ja jetzt auch schon ein paar Mal, so ein bisschen zumindest mit The Crow oder Darkman. Und das scheint irgendwo so ein bisschen Hit or Miss bei mir zu sein. Dementsprechend war ich durchaus gespannt. Aber worum geht es denn in diesem wichtigen Werk der Filmgeschichte? vorgelesen natürlich aus der OFDB von Onkel. Ex-Ranger Cameron Poe tötet in Notwehr einen Angreifer. Trotzdem wird er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Während dieser langen Zeit wird seine Tochter geboren, die ihren Daddy aber nicht im Gefängnis sehen soll. Nun, am Tage der Entlassung, soll es soweit sein. Zusammen mit den berüchtigsten Schwerverbrechern der USA soll Poe mit der Con Air, einem speziellen Flug für Gefangenentransporte, nach Hause überführt werden. Doch die Verbrecher, von denen die meisten die Todesstrafe erwartet, kapern das Flugzeug. Da schon mal die Frage. Hat nicht einfach nur Cyrus das Ganze als Con Air benannt?
Ja, er sagt ja, willkommen zu Con Air. Das ist eine gute Frage. Ja. Heißt es sonst auch so vorher? Ich glaube, vorher wird das gar nicht, das wird gar nicht benutzt, das Wort, glaube ich.
Nee. Eben. Um das auch ein bisschen zu erklären, Con, so habe ich mir das erklärt, steht dann für Convicted, also für Verurteilte. Daher kommt der Name.
Das macht Sinn.
Absolut, ne? Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Angst, dass der Film zu schmalzig wird. Oder es gibt den Begriff Campy.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, was da die deutsche Entsprechung ist. Aber es ist halt so ein bisschen eher mit einem Augenzwinkern und nicht so richtig ernst zu nehmen.
Naja, und Campy sagt man ja schon im Grunde so kitschig, schwülstig, so.
Ja. Aber das benutzt man halt auch für Actionfilme. Das ist jetzt nicht nur, das, was du gesagt hast, klingt so nach Romanze.
Ja, wird dafür auch benutzt. Die Begriffe kannst du auch für Action verwenden. Also es hat halt so einen gewissen, also es ist halt sehr, man könnte auch Edeltrash sagen.
Ja, durchaus. Edeltrash ist ein schöner Begriff. Und es wird relativ schnell klar, dass Con Air die gute Art dieser Form ist. Weil Con Air weiß relativ eindeutig, was das für ein Film ist und zieht da aber auch alle Register. Übrigens, ich habe mir auch eine Pro- und Con-Liste gemacht.
Auch eine Air-Liste?
Nein, aber danke, dass du den Witz verstanden hast.
Gerne.
Womit ich dann meistens bei sowas hadere, ist dann die Motivation von bestimmten Figuren. Und hier fand ich das eigentlich ganz schön gelöst. So die Begründung der Verurteilung ist halt auch einfach Bullshit. Sie haben Notwehr gehandelt. Aber sie wissen, wie man tötet. Deswegen kriegen sie sehr, sehr lange.
Was? Ja, das ist gar nicht so bullshittig. Das wird schon, nee. Wenn du halt, das ist tatsächlich so, wenn du dich halt irgendwie groß, wenn du dich irgendwie selbst verteidigst, wenn du irgendwie angeklagt bist wegen Körperverletzung irgendwie und dabei wird halt belegt, dass du aufgrund von Kampfkunsttraining oder sowas, du quasi in der Lage bist oder weißt, wie man anderen Menschen wehtut, wird das tatsächlich nicht dir zugunsten dann ausgelegt vor Gericht. Also das kann da schon reinspielen, das ist kein Quatsch. Das habe ich schon so auch mitbekommen irgendwie. Ein ehemaliger Mitbewohner von mir war Kampfkunsttrainer und der hat sich mal selbst verteidigen müssen und er hat dafür nachher eine Strafe bekommen, obwohl er angegriffen wurde, weil er eben geschult daran ist, Leute zu verletzen.
Absurd. Krass. Aber dann haben wir die Motivation mit Cameron will, oder Poe will da raus, will seine Tochter zum allerersten Mal sehen und das fand ich super. Also es ist natürlich keine große Drehbuchschule, aber es ist clever. Und hier geht schon mal eine Sache los. Für die Art des Films fand ich das Drehbuch eigentlich zu komplex. Denn der Grund, weshalb die Insassen das Flugzeug kapern oder so, wäre doch einfach easier gewesen zu sagen, sie wollen in die Freiheit. Stattdessen wird da ein gesamter Plot um einen Drogenbaron hinter aufgebaut. Und das muss ich sagen, es ist halt irgendwann so komplett egal. Der Film vergisst das teilweise gefühlt auch. Und ich saß da auch mit meiner Verlobten, wir beide waren, wieso, ach ja, dieser komische Drogentyp, der ist ja auch noch da. Und das wird aber als Aufhänger für ganz viele, ich sag mal, Schludrigkeiten benutzt. So, es gibt die Szene, in der die Gefängniswärter in der Gefängniszelle von Cyrus die Pläne und alles finden vom Flugzeug. Und natürlich kann man sich das dann so erklären, okay, er hat die da irgendwie reingeschmuggelt bekommen. Das wird aber nie explizit gesagt. Es werden halt diese Pläne gezeigt und dann so da, also hingestellt und gesagt, so, ja, ist jetzt so. Er hatte die Pläne und das ist ganz normal im Gefängnis, im Einzelhaft. Whatever.
Ja, ich habe da so ein bisschen immer das Gefühl, dass sie das, also ich finde es gar nicht schlimm, weil der Film ja schon sich sehr viel Zeit einspart, um Sachen, unnötige Sachen zu erklären. So, das finde ich eigentlich bei dem Film gar nicht so schlecht. Und ich habe immer das Gefühl, die wollen das damit so ein bisschen einfach erklären, weil sie ja halt einfach zeigen, wie gut connected alle sind, weißt du? Also, dass die auch halt über diesen ganzen Coup ja durchziehen können. Das zeigt ja schon, was auch er für ein krasser Typ ist und der natürlich jeden kennt und alle Connections hat, so nach dem Motto. Ich glaube, damit wollen sie das so ein bisschen einfach schon verdeutlichen, dass er quasi auf alles Zugriff hat, weil er ist halt der motherfucking Gangster-Boss, so.
Aber das hätte ich zum Beispiel auch gar nicht gebraucht. Hätte man einfach nur gewusst, okay, Cyrus und die Diamond Dog und der andere Typ, der einfach komplett unwichtig ist, sind irgendwie miteinander verbandelt. Es hätte komplett gereicht. Aber es führte zu so ein paar ganz netten Szenen, wie zum Beispiel die, dass sie ja Swamp Thing dazu bekommen, dann als Piloten und die Box, die Transponder-Box in so ein Aussichtsflugzeug stecken, das war schon cool. Gerade wie dann die, der Drogenfahnder das dann mitbekommt.
Ja, und wie das auch vor allem die Passagiere, die Touris eben gucken, wenn daneben ihnen die dicken Helis auftauchen.
Aber das ist zum Beispiel so ein 90s-Action-Trope, das vermisse ich so gar nicht. Dieser, der Drogenfahnder-Typ, der einem durchgängig auf den Sack geht und sich mit John Cusack immer nur anschreit und am Ende sind die, haben die so einen Buddy-Buddy-Moment. Einfach, nee, lass mal.
Der beste Moment ist eh, wenn sein Auto kaputt geht.
Ja, da allein da, also das ist das Witzige, das Witzigste und das Beste, aber der Rest von ihm ist mir halt in erster Linie auf den Sack gegangen. Was mir ebenfalls sehr, was absolut in den 90ern bleiben kann, ist einmal Nick Cages Frisur. Denn du kannst mir nicht erzählen, dass es seine natürlichen Haare sind. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es Extensions sind. Und das sieht man, das sieht richtig scheiße aus. Vor allem mit seinen Geheimratsecken. Und witzigerweise, Nick Cage sah damals genauso aus, wie er heute aussieht irgendwie.
Ja.
Der hat sich echt gut gehalten, so die letzten
Jahre. Gleiche Frisur wie ein Pick.
Und John Cusacks Anzug. Ist dir das mal aufgefallen, wie der so sitzt?
Der sitzt auch sehr campy.
Ja, das ist so ein richtig harter Baggy-Anzug. Die 90er. Eine großartige Zeit. Es geht dann dahin, so, sie kommen in diesen, in dieses Flugzeug. Der Überfall passiert. Man hat Wärter, die zuerst die Schnauze aufreißen und dann sehr, sehr schnell, ja, dem wird sich entledigt und so weiter und so fort. Man hat Pinball, den ich schlimm fand, so wie er zum Beispiel den Ureinwohner neben ihn immer angelabert hat, aber das ist es dann halt so, 90er, das war damals halt so, aber durch die Bank weg hat man das Gefühl, dass alle Darsteller, die dabei waren, richtig, richtig Bock auf den Film hatten. Sei es John Malkovich, der einen sehr coolen Bösewicht abgibt, Nick Cage als stoischer Typ oder auch John Cusack als Actionheld, was für mich nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber er ist, ja, in den wenigen Action-Szenen, in denen er ist, es ist irgendwie nicht so richtig gut.
Nee, aber ist er auch nicht, aber ich mag ihn an sich ja sehr gern. Ich find Cusack echt cool. Ja. Und es ist auch echt schade, was aus dem geworden ist, weil der hat ja echt einen krassen Absturz hingelegt, was seine Karriere angeht. Ich finde, er passt gut in den Film und da er aber quasi ja von so jemandem wie Nick Cage quasi getragen wird, muss er ja aber auch nicht die Haupt-Action-Arbeit leisten. Aber nee. An sich Cusack finde ich trotzdem ein bisschen cooler Typ, so ein cooler Schauspieler auf jeden Fall.
Dann zusätzlich kommt noch dazu, dass ich weiß gar nicht, wann mir das letzte Mal das wieder aufgefallen ist. Ich mag Flugzeug-Thriller super gerne. So selbst Non-Stop mit Liam Neeson, den ich eher mittelmäßig fand, der hat alleine durch seine Prämisse aber, durch den Handlungsort, super viel Spannung aufgebaut. Das erste Mal ist mir jetzt aufgefallen bei, kennst du Red Eye mit Cillian Murphy?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Den habe ich damals, ich glaube mit 13 oder so, im Kino gesehen. Das war so ein typischer, ein Kumpel wollten ins Kino, wussten nicht, was läuft. Ach, guck mal hier. Irgendwie Flugzeug, lass mal reingehen. Und ich fand den richtig geil damals. Den habe ich aber auch seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie der sich so gehalten hat. Aber irgendwas löst dieses Flugzeug-Setting in mir aus, was ich immer super cool fand oder finde. Im Gegensatz dazu, was ich echt nicht cool fand, die Regie. Denn man merkt, dass es der erste Spielfilm von Simon West ist. Manche Schnitte sind richtig schlecht. Gerade am Anfang, da hat Nick Cage mit seinem Kumpel in der Zelle so eine Unterhaltung. Und man hat einen Schnitt und auf einmal reden die über was komplett anderes. Oder Nick Cage rastet irgendwie aus, weil er sich so freut, dass er rauskommt. Was aber eine Sekunde vorher überhaupt nirgendwo angeteased wurde. Oder das kommt halt so wirklich aus dem Nichts. Und dann hat man eben das Problem, dass die Actionführung in den allermeisten Fällen echt nicht gut ist. Da haben wir als Beispiel den Kampf im Frachtraum. Der, okay, es soll unübersichtlich sein, nimm ich noch. Aber alle Action-Szenen, die darauf folgen, du hast so überhaupt kein Gefühl dafür, wo irgendetwas ist, wo gerade was passiert. Da explodiert irgendwas und dann hast du einen Gegenschnitt und das ist gefühlt ganz woanders, als du es in diesem Moment verortet hättest. Also das, was hatten wir ja hier im Schaubefehl auch Hardboiled zum Beispiel so mega gut gemacht hat, dass du immer Übersicht hattest, das fehlt Con Air in 90% seiner Actionsequenzen leider.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und da muss ich auch noch mal ein bisschen, was heißt vom Leder ziehen, aber die letzten 20 Minuten sind mir echt auf den Sack gegangen. Dieses ganze Ding nach Vegas und in Vegas hätte man sich einfach sparen können. Weil es nach einem riesigen Action-Set-Piece, was cool war mit dem Schrottplatz, einfach noch mal ein riesiges Action-Set-Piece war, aber weder die Figuren irgendwo weiterbringt, noch was Neues zeigt. Sondern es ist einfach nur da, weil man mehr Action hat.
Ja, das ist halt noch das Typische, noch so einen draufsetzen halt, ne?
Und wenn das halt nicht gut ist, dann nervt es einen. Und das hatte ich halt mit den letzten 20 Minuten. Der Film geht halt auch knapp 2 Stunden. Und hätte man einfach diesen letzten Part weggelassen, hätte ich den, glaube ich, noch mal ein ganzes Stück besser gefunden. Was ich dann ganz spannend fand für einen Film dieser Art, ist, ich meine, das ist ja so ein weiß was ich, Fernseh-Lieblingsfilm von damals von dir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Ja.
Ist dir damals auch schon aufgefallen, dass sie teilweise so echt kleinere gesellschaftskritische Ansätze drin haben? Die werden nie ausformuliert, aber es gibt da zum Beispiel John Cusack, der diesen Spruch bringt, man sieht den Wert einer Gesellschaft oder den Stand einer Gesellschaft an den Gefangenen. Oder dass Nicolas Cages Figur halt als bestes Beispiel dafür dient, dass dieses ganze System ja funktioniert, weil er ist ja an sich rehabilitiert.
Genau, und ja, ja, dieses Rehabilitation. Gott, schweres Wort. Ja, genau, dass er das Best-Case-Beispiel wäre, dass es funktioniert. Ja, ja, genau. Also sie machen halt dieses, wer ist eigentlich wirklich, also wer gehört weggesperrt, wen kann man noch retten, so, gibt's auch Good-Guy-Verbrecher, genau, das machen sie ja schon. Ja, also so undeutlich ist es ja gar nicht. Es wird nicht ausformuliert, genau, es gibt ja keine Antwort darauf, aber das Thema wird ja durchgezogen.
Ja, es wird halt immer mal wieder angesprochen. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend und ganz nett.
Ja, auch halt überhaupt, ne? Also Cusack rafft ja am schnellsten. Wir haben da oben einen Mann, ne? Also Nicolas Cage. Aber eben natürlich seine Kollegen quasi glauben ihm nicht, weil ist ja trotzdem Verbrecher und so, ne? Also ist er auf unserer Seite, aber nee, er hat ja was Schlimmes getan, dann kann er ja kein Guter sein. Sowas wird er halt aufgemacht.
Eben. Oh, und ich habe mich richtig, richtig dolle gefreut. Es gibt ja die Szene, bei der Nick Cage eine Nachricht sendet über Pinball. Die ist auch, ist fies. Kanntest du den Typen, der da im Auto sitzt?
Ich bin mir recht sicher, dass es ein Cameo ist, aber ich weiß gar nicht, wer.
Mir fällt auch der Name vom Schauspieler nicht ein. Das ist der General aus Stargate, SG-1.
Ah, okay.
Und ich habe mich richtig dolle gefreut, weil das eine Serie war, die ich damals sehr, sehr gerne gesehen habe. Auch da glaube ich, dass die sich bis heute nicht so richtig gut gehalten hat, gerade auch Special Effects mäßig. Aber damals fand ich das richtig cool. Mhm. Aber wenn wir jetzt schon bei diesen was ist ein richtiger Gefangener und so weiter und so fort.
Ach ja, warte.
Ja?
Don S. Davis.
Okay.
Heißt er. Ja. Doch, das ist der.
Cool. Es gibt so ein paar Figuren, die ich echt überflüssig und dumm fand. Da haben wir einmal den Transsexuellen oder den Crossdresser, ich weiß nicht so ganz, was das war. Der ist halt da. So, und ist für 90er Comic Relief. Ist halt unangenehm, aber gehört dazu. Aber kannst du mir bitte einmal erklären, was Steve Buscemis Figur in diesem Film zu suchen hat?
Garland Green?
Ja.
Der vermutliche Kindermörder?
Der macht nichts. Der sagt ein, zwei komische Dinge.
Nee, der ist nur dafür, creepy zu sein.
Ja.
Es muss immer einen geben, der richtig creepy ist.
Aber das ist es halt so, dieses typische, schneid etwas raus, wenn er nicht da ist, verändert sich was? Nö, dann schneid's raus. Und das ist halt ein Paradebeispiel dafür. Also ich liebe Steve Buscemi, ich finde ihn großartig, den Kerl. Aber die Figur ist halt, also kann einem echt gestohlen bleiben.
Und also, auch diese ganze. Ja, ich verstehe seine Argumentation schon, aber ich finde ihn super. Einfach, weil er da ist und weil er creepy ist.
Ja.
Er soll halt so ein bisschen der Hannibal Lecter-Verschnitt natürlich sein im Film.
Ja, klar, aber wie gesagt.
Halt super smart, durchschaut halt alles, gibt einen Fick, aber ist halt ein Geisteskranker.
Aber fehlt dem Film irgendwas ohne ihn?
Nee, aber finde ich ihn trotzdem cool? Ja. Also cool, in Anführungszeichen natürlich. Aber finde ich ihn irgendwie, gehört er da irgendwie rein für mich? Ja.
Er zerschießt auch so ein bisschen das Tempo bei der Schrottplatzszene. Wegen seinen Szenen mit dem Kind da.
Wo mit dem Mädchen. Auch
so, ja, wo meine Verlobte auch so meinte, so, wer lässt ein Mädchen im Nirgendwo da im Pool alleine spielen und wer zur Hölle wohnt da überhaupt?
Oh. Der Rand der Gesellschaft.
Hätte man dann noch ein, zwei mehr Leute gesehen, okay, aber nur dieses Mädchen alleine war schon weird. Also, unterm Strich hatte ich mit Con Air erstaunlich viel Spaß. Es gibt schlechtere 90s-Action-Filme. Ich würde persönlich The Rock allerdings immer noch drüber stellen, einfach weil, und das mag jetzt ironisch klingen, Michael Bay Action damals besser konnte.
Ist so. The Rock ist handwerklich einfach noch ein Ticken drüber auf jeden Fall, ja. Der hat eine andere Sicherheit da schon gehabt damals. Sehe ich auch so.
Trotzdem kann man mit Con Air seinen Spaß haben. Er hat einige fantastische One-Liner. Ich habe sehr gelacht mit dem Pack den Hasen zurück in die Box. insgesamt ist das ein grundsolider Streifen, den man sich heute auch eigentlich immer noch ganz gut angucken kann, wenn man den vielleicht eine halbe Stunde vor Ende ausmacht. Das hat mich nämlich auch noch genervt, so dass dieses Ranger-Ding, wir lassen keine Verletzten zurück und oh, mein Kollege hat Diabetes und oh, anstatt dass das Ziel von ihm auf dieser Schrottplatzszene ist, jetzt hier ein Ende zu setzen, ist sein Ziel, ich hole Insulin für meinen Kumpel. Weswegen er mit diesem gesamten Action-Ding um ihn drumherum so gar nichts zu tun hat. Und dann fällt es einem irgendwie schwer, da emotional mit involviert zu sein, weil abgesehen davon, dass man eh nichts erkennt. Naja, aber wie gesagt, Fazit, cooler Film, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Gibt Filme, die deutlich mehr wehtun. André, was war denn dein Film diese Woche?
Filme, die deutlich mehr wehtun. Da kann ich mitreden. Also du hast mir einen Film gegeben, der, wie ich schon sagte, in diversen Kreisen durchaus großen Kultstatus besitzt, als 80s ja, Sci-Fi-Trash-Granate, so grob zusammengefasst. Ich habe mir angeschaut The Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension oder auch zu Deutsch Buckaroo Banzai, die achte Dimension, aus dem Jahr 1984 vom Regisseur W.D. Richter. He's a rocker. Doctor. Don't talk on that. You never know what I might be attached to. Inventor. Activate oscillator. He's broken the sound barrier. Philosopher. No matter where you go. Ja, der streamt bei Prime und YouTube zum Beispiel, also muss ihn digital kaufen. Er ist nirgendwo im Streaming-Abo irgendwo drin. Und es gibt eine physische Blu-ray von Koch Media, unter anderem auch im schicken Retro-VHS-Design. Wer diese VHS-Editionen sammelt, ist da richtig aufgehoben. Der Film hat eine FSK ab 16 Jahren. Und auf Letterboxd hat er eine 3,2 von 5, auf der IMDb eine 6,4 von 10. Er hat 17 Millionen Dollar gekostet, am Boxoffice 6,3 eingespielt, gilt also als ziemlicher Flop. Und Ja, bevor wir reingehen, noch ein bisschen ins Detail. Ich versuche jetzt erstmal einen Plot zusammenzufassen, beziehungsweise ich habe mir da eine Summary von der IMDb entliehen, denn selber hätte ich es, glaube ich, gar nicht hinbekommen. Und ich bin mir selbst nach dem Lesen des Plots nicht sicher, ob das wirklich der Film war, den ich gesehen habe. Also, der Gehirnchirurg, Rockmusiker und Abenteurer Buckaroo Banzai ist ein moderner Renaissance-Mensch und hat Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Er hat den Oscillation Overthruster perfektioniert, mit dem er durch die 8 Dimensionen durch feste Materie reisen kann. Doch als sein Erzfeind Dr. Emilio Lizardo ein Komplott schmiedet, um das Gerät zu stehlen und eine böse Alien-Armee zurückzubringen, um die Erde zu zerstören, kämpft Buckaroo mit dem verrückten in einer Schlacht, der den Untergang des Universums bedeuten könnte. Zusammen mit seiner Band und Team zur Verbrechungsbekämpfung, den Hong Kong Cavaliers, muss Buckaroo die bösen außerirdischen Eindringlinge aus der 8. Dimension aufhalten, die planen, unsere Dimension zu erobern. Unterstützt wird er dabei von Penny Pretty, der lange verschollenen Zwillingsschwester seiner verstorbenen Frau, und einigen guten außerdimensionalen Wesen, die aussehen und sprechen, als kämen sie aus Jamaika.
Der letzte Satz war ein bisschen merkwürdig.
So. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle am Start, was den Plot angeht. Ganz, ganz klar, also relativ easy eigentlich. Grob zusammengefasst, Buckaroo Banzai ist ein Typ, der muss gegen Außerirdische kämpfen, die unsere Galaxie erobern wollen. Ganz, ganz grob. Der Film hat einen unfassbaren Star-Cast, zumindest aus heutiger Sicht. Natürlich waren damals noch nicht alle der Beteiligten solche großen Namen wie heute, aber wir haben in der Hauptrolle Peter Weller als Buckaroo Banzai, natürlich zum Beispiel natürlich weltberühmt als Robocop geworden, als Murphy, aber auch aus vielen anderen Filmen bekannt. Wir haben John Lithgow als Lord John Warfin oder eben auch Dr. Emilio Lizardo, je nachdem in welcher Rolle er gerade ist quasi. Ja, auch bekannt aus hunderten Filmen, der auch so ein, ich finde ja, John Lithgow ist auch einer dieser Schauspieler, die sieht man immer, denkt sich, ah, guck mal, aber man weiß den Namen oft nicht. So ein Schauspieler ist das, ne? Taucht irgendwie in 100.000 Filmen.
Ich glaube, weil die meisten die 4. Staffel von Dexter nicht gesehen haben.
Wo er der Killer ist, genau. Ja.
Richtig.
Ja, ja, ja. Aber so in Filmen ist es meistens eben dann doch eher der Sidekick-Charakter, der irgendwie mal auftaucht und denkt sich immer, ah, den kenne ich, aber ich weiß gerade den Namen nicht. Dann haben wir Alan Barkin, das ist die Penny. Dann haben wir Jeff Goldblum als New Jersey, ein Typ in einem Cowboy-Outfit. Wir haben Christopher Lloyd als John
Big Booty.
Mit tollem Namen, dessen Nachname ein Running Gag im Film ist, da kommen wir noch zu. Und wir haben Clancy Brown, unter anderem Starship Troopers, aber auch die tolle Horror-Anthologie Mortuary Collection im letzten Jahr als Rawhide, einer von Buckaroos Band und noch viele, viele weitere Namen.
Darf ich da kurz selbst pluggen?
Auf jeden Fall kennt.
Ich habe für Mortuary Collection mit Clancy Brown sogar telefoniert und ein Interview gemacht.
Ich glaube, das hast du in so einem Podcast sogar schon mal erzählt, meine ich. Weil du so stolz drauf warst.
Das verstehe ich. Es war super.
Ja, ich glaube, jetzt auch ein guter lieber Typ. Ja, ja. Ja, jedenfalls ein wirklich namenhafter Cast. Wie gesagt, damals 84 natürlich noch nicht alle so berühmt wie heute, aber auf jeden Fall beachtlich. Und ja, was waren denn meine Erwartungen? Ich habe viel von dem Film gehört, natürlich vorher. Ich kannte den Namen, ich kannte so ein bisschen die Einordnung, wo er hingehört. Und ich habe den wirklich so als typisches, ich sag mal, Schläferz-Material erwartet. Ja, also schlechtesten Filme aller Zeiten. So, da passt es auch wieder Edeltrash, aber eben aus der eher stumpfen, billigen Richtung. So Heavy 80s Einfuhr, was den Look, Feel, Musik angeht. Alberner Klamauk irgendwie, den man nicht ernst nehmen kann, sondern sich irgendwie möglichst berieseln muss und am besten schon mal einen Gin Tonic um 11 Uhr morgens trinkt, wenn man ihn guckt, wie ich heute. Und so in die Richtung dachte ich, geht das halt so. Ganz viel Spaß, alles albern, nicht zu viel nachdenken und einfach runterrattern lassen. Ja, und was habe ich denn bekommen? Zum einen, wie gesagt, habe ich bekommen, dass ich nichts verstanden habe in dem Film. die Story, wenn man sie überhaupt so nennen mag, ihr habt sie in der Zusammenfassung eben ja gehört, ist wirklich komplett wirr. Und das wird im Film nur dadurch verstärkt, dass der Film teilweise überhaupt keine Szenenübergänge hat. Als ob es kein Drehbuch gab. Als ob das einfach gedreht wurde und dann im Editor-Room wild aneinander gecuttet wurde. Es wirkt teilweise wirklich so, als haben sie einfach irgendwelche Überleitungen vergessen. Das macht also einfach es nicht einfach, dem Film einfach generell zu folgen. Beziehungsweise, ich glaube, man darf auch gar nicht zu sehr auf die Story achten, wirklich. Was aber eben natürlich schwerfällt, denn der Film ist eben nicht ganz dieser krasse Schläferz-Trash, wie ich ihn erwartet habe, so zumindest in seiner Essenz. Du hast halt super viele schrullige und zugleich aber leider auch eindimensionale Charaktere. Die sind irgendwie alle total weird und ein bisschen überdreht und tragen lustige Outfits. Aber so richtige Charakterisierung gibt's da halt auch nicht so richtig. Und wenn, ist sie halt in einem Satz oder an dem Outfit schon erkennbar. So, du bist ein Professor, okay. So, ne, das ist so die Charakterisierung. Und von daher fand ich auch leider, dass die Charaktere einem alle auch ziemlich egal sind. Also es gibt keinerlei Fallhöhe in dem Film. Es geht halt ja quasi um alles. Es geht so um die Vernichtung oder die Eroberung des Planeten durch Außerirdische, aber ein Gespür dafür, ob das jetzt schlimm wäre oder nicht, wenn die jetzt die Erde erobern, kriegt man irgendwie auch nicht so richtig. Ja, der Film natürlich nimmt sich schon nicht ernst so. Ich muss aber auch dann da leider sagen, die so Gags und so haben für mich wenig funktioniert. Also, wie gesagt, es gibt halt sowas eben wie hier, der Typ heißt Big Booty und dann, also Big Boot, geschrieben B-O-O-T-E, Booty. Aber sie sagen halt immer Booty wegen Hintern und so, ne, lustig. Das ist halt so ein Running Gag. Aber sonst muss ich sagen, haben da für mich so die Wortspiele oder Wortgags oder so wirklich nicht funktioniert, bis selten. Waren ein, zwei Sachen, wo ich mal vielleicht geschmunzelt habe. Und auch eben so, ist jetzt kein Slapstick-Film jetzt, wo irgendwie Leute rumfallen oder sich den Kopf stoßen oder sowas, ne? Also der Humor soll schon eher durch diese übertriebene, überdrehte, comichafte Inszenierung irgendwie kommen. Hat bei mir aber nicht gezündet. Also ich fand den Film nicht witzig, sag ich mal.
Überhaupt nicht.
Nee. Die Ausstattung und die Kulissen und so weiter fand ich hingegen eigentlich ganz stimmig. Also der Film sieht jetzt auch nicht so, also der war auch nicht, also 17 Millionen ist ja nicht wenig. Also klar wird auch viel in den Cast geflossen sein, aber der Film sieht jetzt nicht so super billig aus. Ich habe ihn jetzt auch in einer Blu-ray-Version eben gesehen. Er sieht in Ordnung aus, neu restauriert. Gerade auch die Kulissen, sehr detailverliebt und so irgendwelche Fabriken und Labore mit Rauch und Lichtern und alles eben so schön handmade. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, ne? Ist natürlich alles so, alles schön gebaut und Kulisse und das mochte ich irgendwie. Das hat so einen gewissen self-made Sci-Fi-Charme. Als ob du irgendwie so auf so einer Sci-Fi-Nerd-Messe bist und baust halt deine Props so ein bisschen selber. Das passt irgendwie zum Film. Das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also das ist natürlich jetzt kein Vergleich irgendwie zu Big-Budget Filmen so, aber ich fand das irgendwie ganz charmant. So, das trifft es, glaube ich, ganz gut. So, das fand ich ganz okay. Masken und Kostüme, auch so gerade der Aliens wiederum, die sahen dann doch eher so nach $10,000 aus statt 17 Millionen Dollar. Also die Kostüme sind halt okay, zweckmäßig würde ich sagen. Das ist jetzt auch nicht so geil. Sind halt einfach Menschen in der dummen Alien-Maske so. Und dann gibt es halt auch natürlich immer wieder irgendwie versuchte Action-Sequenzen. Die waren auch alle eher mau. Also es gibt jetzt keine cool inszenierten Verfolgungsjagden oder irgendwelche coolen Shootouts. Es gibt so ein paar halt Ballereien oder so oder ein paar Hand-to-Hand-Combat-Szenen, aber das ist ja auch alles leider super dilettantisch eigentlich. Also es gibt auch kein Plain Blut oder so, da wird halt mein Alien erschossen, da fällt es halt vom Gerüst, so Ende. Und das ist halt das Ding so insgesamt, kann man das schon damit zusammenfassen, der Film hat mir nicht so richtig vermittelt, was er von mir will.
Nee,
also
überhaupt nicht.
Will er mich jetzt mega unterhalten, also will er, dass ich mich totlache, dann war er nicht lustig genug für. Soll ich irgendwie mitfiebern, weil das so alles rasant und es geht um die Weltrettung und so, soll ich das spannend finden? Dann war er aber eben auch nicht spannend und es gab keine Fallhöhe und keine Tension. Soll ich halt, also ja, und soll ich irgendwie einfach unterhalten werden, dann gibt es aber eben auch, gibt es kein Gore oder so, ja, also kein Splatterfilm in die Richtung, gibt es gar nichts, also die holt er auch nicht ab. Also ich habe nicht ganz verstanden, was der Film will und für wen er wirklich sein will. Und ich lese halt immer, oder ich habe jetzt gelesen auch so ein bisschen beim Recherchieren, dass da sich halt so diese Tech-Wissenschafts-Nerds so ein bisschen abgeholt fühlen. Aber auch da denke ich mir halt so, das ist doch alles nicht fundiert. Also da steckt ja jetzt keine Wissenschaft drin in dem Film. Nur weil da so ein paar durchgeknallte Wissenschaftler über die achte Dimension reden. Also ich verstehe nicht so ganz, wer sich von dem Film so richtig abgeholt fühlen soll. Und deswegen ist der Film so an mir vorbeigerauscht. Der dauert jetzt auch nicht so super lange. Und ja, also dauert dann 100 Minuten. Aber so, ja, er hat es jetzt weder zu lange gefühlt noch zu kurz. Er war einfach da. Und dann war er vorbei. Und ich habe mich wirklich so gefragt, als dann der Abspann lief, mit dem, muss ich zumindest sagen, das ist so das Highlight auch, der sehr coole Score, beziehungsweise Title Track, der ist richtig catchy. Und im Abspann dazu ja, marschen sie so in so einem, was ist das, in so einem alten Kanal, unter so einer Brücke, so ein bisschen.
Auch komplett random.
Fühlt sich an wie so ein MTV-Musikvideo halt, so irgendeinem catchy Song. Marschieren nochmal alle Charaktere unter Einblendung ihres Namens halt nochmal so da zusammen durch so einen Kanal irgendwie. Auch so total Wurst irgendwie. Aber der Song ist halt cool. Mm. Aber ja, und dann lief der Abspann. Ich war so, ja, und jetzt? So, und dann fand ich es ja auch noch so geil, und jetzt kommen wir so ein bisschen, gehe ich eher nämlich, weil ihr merkt schon, ich habe zu dem Film nicht so viel zu erzählen, weil er ist einfach so bäh, an mir vorbeigezogen. Ich komme jetzt lieber ein bisschen noch in die Fun-Facts-Richtung, weil da gibt es einiges, was dann auch so ein bisschen einzuordnen wiederum ist für den Film, denn plötzlich dann am Ende kommt der Film ja auch mit so einer Ankündigung daher: Achtung, Buckaroo Banzai kommt zurück in The Adventures of Buckaroo Banzai Against the World Crime League. So, der Film kam natürlich nie, ne? Also es gab keine Fortsetzung aufgrund, ich hab's schon gesagt, der Film war ein Flop. Aber auch so die Zielsicherheit zu haben, komm, wir kündigen schon mal Nachfolge an. Bei so einem Film, so musst du, ja, okay, Hut ab, so. Also, das habe ich nicht verstanden, wie man da schon bei so einem Film, so einem Produkt sicher sein kann, dass man dann noch einen Teil drehen könnte. Mhm.
Interessanterweise sollte ja hier Big Trouble in Little China ganz lange als der Film halt gegolten haben. Als der zweite Buckaroo Banzai, was dann aber debunked wurde irgendwann.
Genau, das war nur so ein Gerücht, genau. Es war so ein Gerücht, dass der Film so der, das sollte eigentlich der zweite Teil werden, wurde umgeschrieben, dann ist aber halt Quatsch, genau. Das war nie, nie der Gedanke dahinter, gab's nie, also es war nie Teil davon. Mhm. Ja, aber einmal das halt, und wenn man sich auch mal anguckt, ne, also der Film kam halt ja nie, aber witzigerweise, und das ist wiederum, das liebe ich, solche Zufälle liebe ich halt, weil das ist schön, schön aktuell wieder, der Originalfilm wurde ja auch als Novel umgesetzt, nämlich von Earl McRaugh oder Rourke, und der hat eben 84 das Original gebracht, eben zum Film, und jetzt tatsächlich im Oktober, am 13. Oktober 2021, also in knapp 2 Monaten, bringt er tatsächlich den zweiten Teil als Novel. Genau mit dem Namen. The Adventures of Buckaroo Banzai Against the World Crime League kommt im Oktober 2021 jetzt von Dark Horse Comics raus.
Wow.
Er setzt also das, es gab nämlich damals halt schon erste Scripts, und das setzt er jetzt halt um. Oder hat er umgesetzt und kommt jetzt raus. Ja, tatsächlich. Das fand ich ganz witzig als Fun Fact. Also wer den Film mag und zumindest in schriftlicher oder bebilderter Form nochmal sehen will, wie es weitergeht, im Oktober bei Dark Horse seht ihr es dann. Und weiterer lustiger Fact fand ich, es gab zu dem Film, man sieht das auch in der Entstehungsgeschichte, es gab irgendwie Dutzende schon Frühentwürfe und so weiter, und der lag auch ewig erst in der Schublade und ist rumgereicht worden, und weil der Richter, halt der Regisseur, war selber erst doch quasi Filmschulabgänger und auch noch keine Reputation und so weiter, ne? Und einer der ersten Drehbuchentwürfe zum Film hieß The Strange Case of Mr. Cigars. Und der hat davon gehandelt, dass ein riesiger Roboter, oder beziehungsweise es ging um einen riesigen Roboter und eine Kiste mit Originalzigarren von Adolf Hitler.
Verständlich.
Hat Adolf Hitler Zigarre geraucht? War mir auch neu, aber okay. Ja, jedenfalls gab es da auch 1000 Entwürfe und Änderungen und alles auch ganz wild. Also das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wie dieser konfuse Film am Ende dabei rumkommt, weil da bestimmt viel aus den ersten 3, 4, 5 Entwürfen, die es da gab, zusammengeworfen wurden dann in das fertige Skript. Auch lustig fand ich, Peter Weller, eben der Hauptdarsteller von Buckaroo Banzai, hat in einem Interview gesagt, er hat sich für seine Figur des Buckaroo, hat er sich an verschiedenen Figuren angelehnt, oder wollte sie an verschiedene Figuren anlehnen, nämlich an Elia Kazan, an Jacques Cousteau, an Albert Einstein, an Leonardo da Vinci und an Adam Ant.
Ergibt Sinn.
Ja, weil die Figur des Buckaroo ja auch so omnibegabt ist in allem. Der kann ja alles, Musik, forschen, Welt retten, 8. Dimension reisen, kann alles, deswegen, da hat er sich an verschiedensten Charakteren aus der Epoche oder den Jahrhunderten an irgendwelche berühmten Persönlichkeiten orientiert für. Es gab zudem 1984 auch ein Videospiel, ein Computerspiel zu Buckaroo Banzai, unter anderem für den Apple II und den Commodore 64. Und 1998 sollte auch eine Serie entstehen bei Fox, nämlich Buckaroo Banzai Ancient Secrets and New Mysteries, die aber nie umgesetzt wurde. Und auch hier wieder muss ich sagen, ich habe so ein bisschen bei dem Film auch das Gefühl, das könnte auch so, das könnte eine Serie sein, aber runtergedampft als Film. Das fühlt sich fast an wie so 10 Serienepisoden, aber müssen runtergeschnitten werden auf 100 Minuten. So fühlt sich auch so ein bisschen der Film an. Also ich könnte mir das als Serie sogar vorstellen, wenn man dann mehr Zeit hat, das vielleicht alles so ein bisschen auszuweiten, weil der Film will einfach viel zu viel in diesen 100 Minuten. Und übrigens auch, wer es vielleicht weiß oder nicht mitbekommen hat, Kevin Smith, ja, der Kevin Smith, der hat im Mai 2016 ja gesagt, er möchte eine Buckaroo Banzai-Serie umsetzen, beziehungsweise möchte das von 98 nochmal aufgreifen, zusammen mit MGM und Amazon. Er ist dann aber schon im November 2016 wieder raus aus dem Projekt, weil nämlich MGM, ich glaube, der läuft sogar noch, wenn ich es richtig gelesen habe, ist in einem Rechtsstreit mit den Erschaffern von Buckaroo Banzai, nämlich mit diesem Rock, mit dem Novelist und mit Richter, also mit dem Regisseur, nämlich darüber, wer jetzt eigentlich die Originalrechte an Buckaroo Banzai wem die jetzt gehören quasi. Also wer ist der wirklich der Erschaffer? Und als die angefangen haben, sich da zu kabbeln, ist Kevin Smith wieder raus, weil er keinen Bock auf den Mist hatte. Beziehungsweise sein Herz hängt wohl sehr an Buckaroo Banzai, ist ein großer Fan und er wollte sich das nicht antun, so eine Schlammschlacht. Ja. Und auch das liegt jetzt wieder brach.
Wenn man sich da überlegt, wie viel dieser Film immer noch bewegt oder bewegt hat, es ist halt so absurd, dass der so scheiße ist.
Ja. Voll.
Und noch nicht mal witzig scheiße, sondern einfach nur langweilig.
Ja, voll. Ich verstehe, also es wirklich an alle, die den mögen, so, ne, no front, so, alles cool. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich fand den Film wirklich einfach nicht gut. Ich fand ihn langweilig, er war völlig überzogen. Und das kannst du ja machen. Du kannst dich auch völlig frei drehen, aber sei dabei wenigstens irgendwie unterhaltsam. Also gib mir irgendwas. Gib mir Gore, gib mir Comedy, gib mir eine coole Story, gib mir coole Shootouts oder irgendwas. Also irgendwas mussten wir ja geben, aber der Film hat halt nichts davon. Und ich verstehe diesen Kultstatus nicht. Ich kann ihn wirklich bei aller Liebe nicht nachvollziehen. Fazit. Gut. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Aber ich kann, ich mag ja, wie gesagt, ich mag ja auch Schläferz und so. Ne? Wir haben ja unsere Schläferz-Gruppe auch. Ich mag ja Trash und ich mag auch, also kannst wie jeden Quatsch machen. Ich mag ja auch hier so die Eispiraten oder so ein Bullshit, ja, irgendwie. Ich mag so ein Blödsinn, auch gern so Sci-Fi-Blödsinn übertriebenen, aber ja, du musst dabei, irgendwas musst du doch machen, um den Zuschauer abzuholen. Aber das hat Buckaroo Banzai von meiner Erfahrung jetzt her in den 100 Minuten nicht geschafft.
Nee, bin ich bei dir. Aber du hast eigentlich schon die perfekte Überleitung gemacht für die Filme fürs nächste Mal.
Meinst du?
Ja. Denn der Film, den du von mir bekommst, der ist so auf der Schwelle zwischen Kult und Klassiker. Also wenn man über Filmklassiker redet, kommt der gefühlt irgendwie nie so richtig auf. Aber es ist definitiv ein Kultfilm. Und ich freue mich sehr, dass ich an den gedacht habe, denn bei mir ist es auch ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich muss den auf jeden Fall jetzt nochmal nachholen. Aber ich fand den damals, als wir den in der Schule geguckt haben, erstaunlich gut. Du guckst nämlich diesen Film.
Oh Gott. warum quälst du mich so?
Ich verrate nichts.
Saturday Night Fever mit John Travolta.
Ich glaube, du wirst überrascht sein.
Ey, vielleicht. Vielleicht. Ist der anders, als man denkt, sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Und wie ich drauf gekommen bin, die Foo Fighters haben Bee Gees Album rausgebracht. Und da ist mir das überhaupt erst wieder eingefallen, dass ich den Film ja kenne.
Ah, okay. Von 77 ist der, ne? Ja, genau. 77. Ach, stimmt, von John Batham. Ja, der stimmt, der hat ja auch Wargames gemacht und so. Ja, okay. Krass. Also ich bin gespannt.
Ja, ich weiß noch, dass der mich damals, ich glaube, den haben wir in der 10. Klasse gesehen, war ich sehr überrascht über den Film.
Mhm. Zieh ich mir rein.
Hast doch keine Wahl.
Hab keine Wahl. Nee, wirklich, ich bin gespannt. Also wenn du schon sagst, so, das ist jetzt, ja, egal, ich sehe es ja dann.
Eben.
Dass es jetzt kein 90-Minuten-Tanzfilm ist, dachte ich mir jetzt auch, aber mal gucken, was er wirklich bietet. Gut, dann mache ich Saturday Night Fever und du kriegst jetzt von mir den Film und ich denke mal auch hier wieder, dass ich dir eher was Gutes tue als was Schlechtes, aber das werden wir jetzt sehen, denn du guckst bitte zum nächsten Schaubefehl diesen Film.
Ja. Brügge sehen und sterben. Bin ich sehr gespannt. freue ich mich drauf. Ich liebe Brendan Gleeson, ich mag Colin Farrell sehr, sehr gerne, aber irgendwie ist man nie dazu gekommen, den Film zu gucken. Ich weiß gerade gar nicht, welche Filme der Regisseur noch gemacht hat. Irgendeinen davon habe ich auch gesehen. Aber habe ich Bock drauf.
Der Regisseur ist ja Martin McDonagh und der hat ja unter anderem 3 Billboards gemacht.
Ja, dann.
Und diesen 7 Psychopaths mit Colin Farrell auch und Sam Rockwell und so.
Den ich wiederum gar nicht so geil fand. Aber 3 Billboards liebe ich.
Ja. Ja, also der in Morgana ist der ja in, ich weiß gar nicht, wie man Brüssel auf Englisch ausspricht, in Brooks, ich glaube ja. Und ja, also ich finde den super, kann ich natürlich auch schon mal spoilern. Ich fand den damals wirklich klasse, aber ich freue mich jetzt auch tatsächlich drauf. Ich werde ihn auch auf jeden Fall nochmal gucken, weil ich habe ihn auch jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich werde ihn auch nochmal auffrischen. Er ist auch auf Netflix gerade. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mitgucken möchten, schon mal fürs nächste Mal. Netflix hat ihn am Start. Und ich bin auch nochmal gespannt, jetzt, was er im Rewatch nochmal bei mir auslöst. Aber ich fand den damals wirklich klasse. Weil er eine tolle Mischung hat, eben aus Thriller, Crime und eben Comedy. Fühlt sich fast ein bisschen an wie ein nicht so hektischer Guy Ritchie. You know, so von der Mischung Crime und Comedy halt, ne? Also, ja. Aber bin gespannt, was du sagst.
Ich auch, absolut.
Alles klaro. Dann haben wir unsere Filme fürs nächste Mal, Saturday Night Fever und in Brügge sehen und sterben, nicht in Brügge sehen.
Dann werden wir auf jeden Fall in Brügge tanzen.
Vielleicht. Vielleicht werden wir aber auch Samstag nachts sterben. Wir schauen mal. Ich bin sehr gespannt, was wir über die Filme sagen werden. Und ja, bis zum nächsten Mal bedanken wir uns natürlich auch wieder bei euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr mit uns über die Filme und über anderen Kram diskutieren wollt, kommt auf unseren Discord-Server, Link in den Shownotes. Ansonsten folgt uns auf Social Media und ansonsten hören wir uns dann natürlich in 2 Wochen wieder mit den neuen Filmen.
Bis dann.
Macht's gut.